2,5 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Schläge, Hunger, Kälte und ein einziger Satz auf einem Blatt Papier als Lebenszeichen. Ich bin am Leben, ich bin gesund, mir geht es gut. Das war alles, was Konstantin Myhorodzki seiner Frau Anastasia während seiner Gefangenschaft übermitteln konnte. Heute ist er frei. Nach 810 Tagen Gefangenschaft ist Konstantin wieder in der Ukraine und erzählt von den Grauen, die er und andere Kriegsgefangene erlebt haben.
Wir wurden geschlagen, getreten, angeschrien. Sie hetzten Hunde auf uns. Manche wurden von Hunden gebissen, andere brutal auf den Boden gedrückt. Anderen haben sie mit den Stiefeln auf den Kopf getreten. Manche haben sie sogar erschossen. Das Ziel war klar. Sie wollten uns brechen und so sehr einschüchtern, dass wir jede Hoffnung verlieren.
Heute ist Konstantin zwar frei, doch sein Körper trägt die Narben dieser 2,5 Jahre. Die eingefallenen Wangen, die dunklen Ringe unter seinen Augen und sein abgemagerter Körper erzählen von Hunger und Gewalt. Als ich ihn getroffen habe, waren die Spuren der Gefangenschaft unübersehbar. Seine Arme sind mit Wunden übersät und die Stimme, mit der er von diesen Grausamkeiten spricht, ist oft dünn und brüchig. Was passiert in russischen Gefangenenlagern? Wie lebt man mit diesen Erinnerungen an diese Zeit? Und welche Verantwortung haben wir, diese Geschichten zu erzählen?
Im Krisenmodus, ein Podcast von Funke und NRZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Krisenmodus. Mein Name ist Jan Jessen, ich bin Kriegs- und Krisenreporter für die Funke Mediengruppe. Ihr lest meine Berichte in der WAZ, in der NRZ, im Hamburger Abendblatt, der Berliner Morgenpost und auf unseren Online-Portalen. Wir sind ein bisschen raus aus unserem Rhythmus. Normalerweise hätte diese Folge schon in der vergangenen Woche erscheinen müssen, aber weil ich jetzt sehr, sehr viel unterwegs war, war es einfach nicht machbar, das zu produzieren. Ich bin auch gerade aktuell wieder in der Ukraine. Konkret sitze ich gerade zur Zeit dieser Aufnahme in Kramatorsk im Osten der Ukraine, im Donbass. Draußen geht wieder mal der Luftalarm. Und das Ganze ist natürlich, was die Produktionsbedingungen angeht, hier ein bisschen schwierig. Deswegen bitte ich schon mal darum, dass ihr eine mögliche schlechtere Aufnahmequalität verzeiht. Ich möchte heute mit euch auf das Schicksal von Konstantin Myhorodzki schauen. Das ist ein exemplarisches Schicksal. Es sind Tausende von ukrainischen Soldaten in russischer Kriegsgefangenschaft, aber auch natürlich russische Soldaten in ukrainischer Kriegsgefangenschaft. Konstantin hat 2,5 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft verbracht. Ich habe ihn in Kiew getroffen, wo er nach seiner Freilassung mit seiner Frau Anastasia lebt. Konstantin stammt aus einer Kleinstadt bei Kiew. Vor der russischen Invasion arbeitete er als Berufstaucher. Als Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, meldete er sich freiwillig zum Kriegsdienst. Das ist allerdings nicht lange gut gegangen. Er ist schon am 14. März, also ja, nach 3 Wochen, in russische Kriegsgefangenschaft geraten. Da war er auf einer Patrouille unterwegs, hat er mir erzählt, in Zivilkleidung. Und die Russen entdecken allerdings, als er denen in die Arme läuft, militärische Karten auf seinem Handy. Und natürlich nehmen sie ihn sofort fest und bringen ihn zu einer Basis in Gostomel. Das ist in der Nähe von Kiew. Gostomel war so ein Flughafen, den die Russen in den Anfangstagen des Krieges versucht haben zu erobern. Das hat nicht geklappt. Wir wissen es ja dann auch später aus der Umgebung von Kiew vertrieben worden im Verlauf des Jahres 2022. Aber wie gesagt, Konstantin wird gefangen genommen und auf dieser Basis beginnt sein Martyrium.
Ich habe mich selbst unter Kontrolle gehalten, bis die Situation vorbei war. Ich habe das Bewusstsein verloren, aber ich habe niemanden verraten. Ich habe nicht gesagt, dass ich Ausbilder war. Sie sahen, dass ich das Bewusstsein verloren hatte und haben dann entschieden, dass ich für sie nicht weiter von Interesse bin. Sie lösten meine Fesseln. Ich sagte ihnen, dass ich Soldat bin. Das habe ich natürlich zugegeben. Ich habe 90% der Wahrheit gesagt, aber die restlichen 10%, die habe ich für mich behalten, eben, dass ich Ausbilder war.
Wurde 8 Tage lang in einer winzigen Zelle mit 25 anderen Menschen eingesperrt, kann man sich vorstellen, relativ eng. Natürlich ist auch das Krasse halt eben auch diese Ungewissheit, was passiert mit mir, also wo geht die Reise jetzt hin, die Verhörmethoden, wie gesagt, schon relativ robust. Und dann eben die offene Frage, was passiert jetzt? Also die Russen verschleppen ihn auf jeden Fall danach, nach diesen 8 Tagen, ihn und auch andere Gefangene nach Belarus, also Weißrussland, und schließlich in die Region Bryansk in Russland. Die Bedingungen dort, sagt Konstantin, seien grauenhaft gewesen. Er erzählt mir wieder von Schlägen, Schlafanzug und Hunger. Und das ist übrigens, wie gesagt, ja kein Einzelfall. Also Konstantin ist im Grunde genommen nur ein Beispiel von vielen. Ich habe auch mit anderen freigelassenen Gefangenen gesprochen. Und auch die haben ja immer wieder von den katastrophalen Bedingungen berichtet. Von ständigem Hunger, Misshandlungen, Demütigungen. Und es zeigt einfach, dass zumindest in russischer Kriegsgefangenschaft diese Grausamkeiten gewissermaßen systematisch sind. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen jungen Mann kennengelernt, Danielo, der in, habe ich in Dnipro getroffen und der hatte gekämpft in Mariupol, dieser Stadt, um die es die erste richtig große Schlacht gab. Die Stadt, die dann in Schutt und Asche versunken ist, 2022. Und der ist im Mai 2022 in Kriegsgefangenschaft geraten, relativ schnell wieder rausgekommen. Im November, aber war ihm auch komplett fertig. Und der hat mir beispielsweise erzählt, dass er kratzte sich die ganze Zeit, als ich mit ihm gesprochen habe. Und ich habe ihn gefragt, warum. Und er sagte, er hat immer den Eindruck, dass noch die Läuse auf ihm sind. Also die hygienischen Bedingungen in diesen Camps, in denen er untergebracht war, müssen katastrophal gewesen sein. Der hatte die ganze Zeit auch nur eine Hose an und sah eben auch entsprechend traumatisiert und fertig aus. Und wie gesagt, auch Konstantin hat genau sowas durchgemacht.
Das erste Jahr war, das muss ich zugeben, unglaublich schwer. Am schlimmsten war für mich der Hunger. Es war wirklich hart. Aber man hält durch, irgendwie. Der Mensch ist ein erstaunliches Wesen. Er kann mehr ertragen, als man sich vorstellen kann.
Im Gefängnis von Bryansk, erzählte mir Konstantin, hat er ganz häufig die Schreie von anderen Gefangenen gehört. Und besonders hart müssen die russischen Wärter umgegangen sein mit Gefangenen, die in diesem besagten Mariupol gekämpft haben, also wo auch Danielo war. Und da hat er mir erzählt, und das ist mir so im Ohr geblieben, weil ich es halt so krass fand, die haben sie manchmal so hart geschlagen, dass sie irgendwann nur noch gejault haben wie Hunde. Im Winter 2023 wurde Konstantin dann in ein anderes Lager verlegt, nördlich von Moskau, in die Region Wolodymyr. Dort wurden die Gefangenen gemeinsam mit russischen Kriminellen untergebracht. Das Essen war noch schlechter und sie durften kaum sprechen. Und schon gar nicht auf Ukrainisch.
Es war verboten, laut zu sprechen. Und wir haben uns daran gewöhnt, nur noch im Flüsterton oder maximal sehr leise zu reden. Alles, was wir sagten, musste leise sein. Ja, genau. Sogar unsere Art zu kommunizieren war so leise, dass man uns kaum hören konnte. Ich habe auch manchmal leise gesungen, alte Lieder, ja. Aber wenn es um ukrainische Lieder ging, irgendwann hat mich jemand verraten. Und dafür habe ich Prügel bekommen. Das war ein harter Moment. Aber wir haben alles, wirklich alles leise gemacht. Jedes einzelne Wort könnte wichtig sein. Wir hatten keine Informationen, keine Nachrichten aus der Ukraine. Also haben wir jedes Wort, das wir irgendwie aufschnappen konnten, wie einen Schatz behandelt.
Also in diesem Gefängnis war sozusagen das Sprechen der eigenen Sprache so eine, für die Gefangenen wie so ein Akt des Widerstandes. Und natürlich gleichzeitig auch eine gefährliche Gratwanderung. Also wer dabei erwischt wurde, musste mit Bestrafungen rechnen. Diese Art der Unterdrückung soll nicht nur die Körper- und Mentalität, sondern auch die Identität der Gefangenen brechen. Da muss allerdings auch dazu sagen, dass auch bei russischen Kriegsgefangenen so ein Versuch unternommen wird, der Umerziehung. Also ich habe das in so einem Camp erlebt, in dem ich war, in der Region Lviv, also ganz im Westen der Ukraine. Da haben wir eben mal Zugang bekommen und konnten dann auch russische Kriegsgefangene besuchen, mit denen sprechen. Und da war es eben auch so, dass überall an den Mauern dann Parolen auf Ukrainisch standen, dass die ukrainische Geschichte da dargestellt wurde, dass die Gefangenen sich auf Ukrainisch für das Essen bedanken mussten, wenn sie gegessen hatten. Allerdings nimmt das wohl definitiv nicht solche Ausmaße an, wie in den russischen Gefängnissen. Also die ukrainischen Gefängnisse werden regelmäßig besucht vom Roten Kreuz, die eben nach den Haftbedingungen gucken. Und das ist eben in den russischen Gefängnissen überhaupt nicht so. Und da scheint es jedenfalls, also wenn man den Erzählungen der freigekommenen ukrainischen Kriegsgefangenen Glauben schenken kann, und das tue ich einfach, weil die Geschichten halt sich immer wieder auch ähneln und auch Gefangene, die schon länger draußen sind, dasselbe erzählen wie Gefangene, die gerade frisch rauskommen. Also ich glaube, da ist eben schon sehr viel dran an diesen Geschichten. Man sieht eben auch an den Gefangenen, wie die aussehen, dass es ihnen nicht besonders gut ergangen ist. Und da ist die Unterbringungssituation für die russischen Kriegsgefangenen ganz augenscheinlich eben deutlich besser. Trotz dieser grausamen Bedingungen hielten sich Konstantin und die anderen Gefangenen mit Gesprächen über Film, Musik und Essen bei Laune. Also irgendwie hat man versucht, die Moral da hochzuhalten. Auch wenn Konstantin erzählt hat, dass es da auch unter den Gefangenen natürlich solche gab, die dafür für sehr miese Stimmung gesorgt haben, teilweise die eigenen Leute auch verraten haben, um sich irgendwie irgendwelche Vorteile zu erschaffen, immer Kontakt mit den Wärtern. Solche Leute gibt es natürlich auch immer in so Gefangenensituationen. Jeder geht ja mit anders um. Aber wie gesagt, er sagt, sie haben eben schon versucht, irgendwie eine Gemeinschaft zu bilden und sich da nicht unterkriegen zu lassen. Ein Moment, der mich besonders bewegt hatte, war allerdings eine Erzählung von den Briefen.
Einmal in Vazipka haben sie uns ein kleines Stück Papier, so etwas wie einen Notizzettel, den man an den Kühlschrank hängt, gegeben. Wir sollten darauf schreiben, ich bin am Leben, gesund, alles in Ordnung. Dann mussten wir unterschreiben und eine Adresse auf die Rückseite schreiben. Das war der einzige Brief, der tatsächlich zu Hause angekommen ist. Improvisiert, aber er kam an. Später mussten wir noch mehr solcher Briefe schreiben, aber die erreichten nie ihr Ziel. Man sagte uns, sie würden zu 100% verschickt. Irgendwann im zweiten Jahr meiner Gefangenschaft kamen russische Menschenrechtler zu uns. Sie versicherten, dass diese Briefe auf jeden Fall über das Rote Kreuz oder eine Menschenrechtsorganisation übermittelt würden. Aber keiner dieser Briefe kam jemals an. Nur dieser eine, der erste, der hat meine Frau erreicht. Wann genau das war, weiß ich nicht mehr.
Ja, dieser kleine Zettel, kaum mehr als ein paar handgeschriebene Worte natürlich und vor allem mehr oder weniger diktiert, war für Anastasia zumindest ein Beweis, dass Konstantin noch lebte. Für ihn war es der einzige Weg, ihr ein Stück weit Hoffnung zu geben und für sie die einzige Verbindung zu ihrem Mann. Also ich finde es schon krass, wenn man eben 2,5 Jahre auf einen geliebten Menschen warten muss und das Einzige, was da kommt, ist eben so ein kleiner Zettel. Aber wie gesagt, das war immerhin ein Indiz dafür, dass er nicht tot ist und damit dann eben auch ein Symbol der Hoffnung für Anastasia. Das hatte sie mir dann auch gesagt, dass sich ihm darüber gefreut hat. Ja, obwohl es, wie gesagt, ihm sozusagen diktiert worden ist, was er da geschrieben hat. Im Mai 2024, nach über 2 Jahren, kommt endlich die Nachricht, diese erlösende Nachricht. Es gibt wieder mal einen Gefangenenaustausch. Und Konstantin war diesmal dabei. Also diese Gefangenenaustausche finden regelmäßig statt. Also es ist nicht so, dass alle Kommunikationswege abgeschnitten werden zwischen den russischen und den ukrainischen Kräften. Jetzt erst vor wenigen Tagen gab es wieder einen größeren Gefangenenaustausch mit jeweils 150 Soldaten beider Seiten, die eben ausgetauscht worden sind. Das, wie gesagt, findet regelmäßig statt. Und es ist natürlich immer wieder auch ein Zeichen, dass man irgendwie zumindest auf einem sehr, sehr niedrigen Level miteinander reden kann. Und möglicherweise ist das ja auch was, was irgendwie perspektivisch ein gutes Zeichen ist, wenn es darum geht, in etwaige Friedensverhandlungen einzusteigen. Man muss aber auch dazu sagen, das ist auch eine Entwicklung, die in den vergangenen Tagen, insbesondere in den vergangenen Wochen, deutlich zugenommen hat und besorgniserregend ist, dass immer mehr Ukrainer, die in Gefangenschaft geraten, von russischen Soldaten einfach kaltblütig erschossen werden. Also die Vereinten Nationen haben das in den vergangenen Tagen massiv kritisiert, haben also Dutzende von Fällen, von denen es auch Videos gibt, Drohnenaufnahmen, wo man eben einfach sieht, ukrainische Soldaten ergeben sich den Russen und werden dann aber, wie gesagt, kaltblütig hingerichtet. Das geschieht insbesondere in der Region Kursk. Kursk, das ist Russland, also nahe der ukrainischen Grenze. Und ihr wisst, im August vergangenen Jahres haben die Ukrainer dort eine Offensive gestartet. Das erste Mal, dass sie tatsächlich auf russisches Territorium vorgedrungen sind. Und das führt wohl zu viel Wut auch unter den russischen Streitkräften. Und da gibt es eben sehr, sehr viele Fälle von ukrainischen Gefangenen, die einfach, wie gesagt, kaltblütig erschossen werden. Konstantin hat mir gesagt, als er den ukrainischen Boden erreichte, da hat er den Boden geküsst. Also er konnte kaum glauben, dass er wieder in der Heimat ist. Es gibt auch ein schönes Video von ihm, wie er mit den anderen Gefangenen im Bus sitzt und ein Lied singt, eingehüllt in die ukrainische Fahne und so ein ukrainisches Heimatlied singt. Alle gucken da sehr betroffen und gerührt. Und das ist eigentlich auch nur, ja, mich hat es auch irgendwie angetouched. Also ich fand's schön. Die Geschichte von Konstantin ist nur eine von vielen. Ich habe ja gesagt, also tausende ukrainische Soldaten befinden sich immer noch in russischer Gefangenschaft. Ihre Schicksale sind oft ungewiss, ihre Erlebnisse geprägt von Gewalt und Entmenschlichung. Danilo habe ich ja gerade erzählt, es gibt auch andere Beispiele, wirklich grausame Bilder von Gefangenen, die gerade aus Kriegsgefangenschaft rausgekommen sind, aus russischer und teilweise aussehen, als wären sie Skelette. Das ist schon krass, was manche Menschen dadurch leiden müssen. Aber Konstantin zeigt auch, dass es Hoffnung gibt. Also Konstantin erzählt mir von seinen Plänen. Wie gesagt, also er freut sich natürlich total, dass er jetzt wieder bei seiner Frau ist. Er will mit ihr ein Haus bauen, ein Symbol für den Neuanfang, und er will eine Familie gründen. Er hat mir gesagt, ich möchte, dass meine Kinder in einer freien Ukraine aufwachsen. Trotz allem, was er durchgemacht hat und vor allem auch trotz dieser sehr angespannten militärischen Situation, die wir zurzeit in der Ukraine erleben, bleibt er voller Hoffnung und voller Tatendrang. Seine Frau Anastasia, die hat mir erzählt, als sie sich das erste Mal wieder in die Arme geschlossen haben, da hat sie ihn kaum erkannt. Also weil er so abgemagert war, er war wohl, das sieht man auch auf den Bildern, die er mal gezeigt hat von früher, als er noch Berufstaucher war. Da das war eben sehr kräftig, hat auch wohl sehr viel Sport gemacht. Und als er dann aus der Gefangenschaft rausgekommen ist, war er eben schon sehr abgemagert. Und wie gesagt, seine Frau hat ihn kaum erkannt. Und dann hat sie mir gesagt, also als ich ihn gehört habe und ihn gerochen habe, da wusste ich, dass er das war. Und wie gesagt, die beiden wollen jetzt ihr Leben wieder zusammen aufbauen. Ja, Kriegsgefangenschaft ist ein dunkles Kapitel, wie so viele dunkle Kapitel dieses Krieges. Ich finde es aber wichtig, dass diese Geschichten erzählt werden, auch wenn sie manchmal, wenn es bitter ist, diese Geschichten zu hören, und wenn es auch für mich als Journalist, wenn ich mit diesen Leuten spreche, ist es natürlich schwierig, damit umzugehen, zu sehen, was die durchgemacht haben, zu hören, was die durchgemacht haben. Aber ich halte es für wirklich, wirklich wichtig, diese Geschichten zu erzählen und vor allem auch dafür zu sorgen, dass diese Kriegsgefangenen eben nicht vergessen werden. Und gleichzeitig dokumentiert das Ganze natürlich auch, wie widerstandsfähig Menschen sind. Und auch das finde ich journalistisch gesehen natürlich spannend und wichtig. Das war im Krisenmodus. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Der Podcast wurde produziert von Alexander Baumeister. Er ist auch Journalist und arbeitet als Redakteur für einen Radiosender bei der Funke Mediengruppe. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gerne auf den gängigen Podcast-Kanälen. Oder empfehlt uns einfach weiter an eure Freundinnen und Freunde, Verwandten, Bekannte und andere Menschen, von denen ihr glaubt, dass sie der Podcast interessieren könnte. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an krisenmodus@funkemedien.de. Bleibt sicher, bleibt gesund. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Macht's gut.
Im Krisenmodus, ein Podcast von Funke und NRZ.